Halleluja. Fangen wir an. Der Titel, der hat mir gleich mal gefallen, dass er mir eingefallen ist. Der Titel lautet: Wir werden beobachtet. Wir werden beobachtet. Und ich möchte heute über etwas reden, über das ich wahrscheinlich noch nie gepredigt habe. Das für mich selber völlig neu ist, aber es hat mich so bewegt, dass ich es vorbereitet habe. Und ich habe richtig Bibelstudium gemacht, ja. Und ich werde heute eine Lehre weitergeben. Und es wird viele Bibelstellen geben. Und darum bekommt ihr dann hinterher den Zettel und ihr werdet dann auch die Predigt, könnt ihr dann im Internet nochmal nachhören. Die ersten drei Bibelstellen, die sage ich nur an, die lesen wir nicht. Die kennt ihr, die habe ich schon oft gepredigt. Das erste ist Kolosser Kapitel 1, Vers 27. Christus in uns, ein Geheimnis Gottes unter den Nationen. Das kennen wir, oder? Christus in uns. Da haben wir schon so viel drüber gehört. Das hat uns schon so beschäftigt. Und dann Johannes, Kapitel 14, Vers 20. Ihr in mir und ich in euch, sagt Jesus. Und damit kommen wir eigentlich direkt zum nächsten Punkt. 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 17. Und da schreibt der Paulus an die Korinther: Wir sind ein Geist mit dem Herrn. Kannst du mal Amen sagen? Amen. Christus in uns, wir in ihm, wir sind ein Geist mit dem Herrn. Das hat Auswirkungen, Geschwister. Bete nie wieder im Sinne von: Herr, wo bist du? Oder: Herr, ich suche dich. Oder: Herr, komm zu mir. Bete das nie wieder. Singe solche Dinge nie wieder. Wenn du ein Geist mit dem Herrn bist, er in dir und du in ihm, dann seid ihr eine Einheit. Dann kannst du nie sagen: Ich bin hier und der Herr ist dort. Es geht nicht. Ja, es geht nicht. Ja. Das nur so als Einleitung, damit wir ein bisschen verstehen, dann, worum es, wie es dann weitergeht. Und die erste Bibelstelle, die ich mit euch lesen möchte, kommt aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 12. Und ich habe hier die Neue Genfer Übersetzung. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 12, und hier steht: Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist dann eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündigt, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Also hier schreibt der Petrus interessante Dinge. Er schreibt eigentlich ganz viel vorher über neues Leben, eine neue Hoffnung, verkündigt das Evangelium. Und dann sagt er alles, was die Propheten vorher gesagt haben. Alles im Alten Testament haben sie für euch gesagt. Für uns. Und dann sagt er, und diese Botschaft, die sie verkündeten, ist so gewaltig, ist so einzigartig, ist so wunderbar, dass sogar Engel das sehen wollen. Erkennen wollen. Begreifen und verstehen wollen. Da habe ich dann angefangen zu studieren. Ja. Und zuerst möchte ich mal so ein bisschen einen Exkurs mit euch machen. Ich habe das noch nie gemacht, aber wir wollen uns einmal die Engel Gottes ansehen. Engel ist ja ein Überbegriff, den wir Menschen für himmlische Wesen verwenden. Aber von der Bibel her gibt es diesen einen Engel nicht. Und wenn wir mit diesem Exkurs fertig sind, dann werden wir sehen, dass diese Engel auch nichts mit diesen kleinen, fetten, bausbackigen Engeln zu tun haben, die am Weihnachtsbaum hängen. Oder die wir in den Krippen sehen. Engel sind hier mal was ganz anderes. Und ich habe 4 verschiedene Arten für euch. Und wir werden da schnell drüber gehen, damit wir mal einen Überblick kriegen. Der erste, und den Begriff kennt ihr, sind die Seraphim. Seraphim, das sind diese Engel mit den 6 Flügeln. Ja, gewaltig. Und Seraphim bedeutet brennend oder feurig. Brennend oder feurig. Nicht gemütlich, lächelnd, friedfertig. Da ist Power drin. Da ist Feuer drinnen. Und sie stehen Gott am nächsten und beten ihn an. Mit denen werden wir uns nicht beschäftigen. Die nächste Gruppe, die ist noch gewaltiger, die Cherubim. Die Bedeutung ist wahrscheinlich, man weiß es nicht genau, segnen oder beschützen. Segnen oder beschützen. Und sie bewachen die Gegenwart Gottes und seine Heiligkeit. Das ist eine ganz andere Ebene wie die Seraphim. Und über diese Cherubim, das ist schon, wenn wir denen begegnen würden, weiß ich nicht, wie wir dann aussehen. Ja. Gibt einige solche Begegnungen im Alten Testament, die schauen wir uns aber nicht an. Dann gibt es etwas, das ist auch ganz gewaltig. Sie werden beschrieben als die 4 lebenden Wesen. Diese 4 lebenden Wesen stehen in Hesekiel 1 und Hesekiel 10. In der Offenbarung 4 und der Offenbarung 5. Und das sind ganz gewaltige Dinge. Sie haben 4 Gesichter und 4 Flügel. Und manche Bibelausleger, manche Bibellehrer, manche Theologen setzen sie mit den Cherubim gleich. Sie sagen, diese 4 lebenden Wesen ist die Beschreibung der Cherubim. Aber ich glaube das nicht. Ich denke, das ist eine eigene Gruppe, die direkt in der Gegenwart Gottes sind, die seine Herrlichkeit transportieren. Ja, und wenn wir in ihre Gegenwart kommen würden, würden wir gar nicht gut aussehen. Und dann gibt es wirklich diesen Begriff Engel. Den gibt es wirklich in der Bibel. Und im Hebräischen bedeutet er Malach. Ja, habe keine Ahnung, ob der richtig ausgesprochen wird. Schon Malach. Okay, danke. Und im Griechischen ist es Angelos. Beide Begriffe bedeuten das Gleiche. Und ist Völlig einfach. Und bedeutet einfach nur Bote. Engel sind Boten. Das ist alles. Ja, nichts Dramatisches wie bei den Cherubim oder Seraphim. Einfach ein Bote. Und sie sind für den Dienst an den Menschen zuständig. Und sie sind auch zuständig für den Dienst mit den Menschen. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf den 1. Petrus Kapitel 1, Vers 12. Die Engel wollen das Geheimnis der Gnade Gottes erkennen. Sie wollen dieses Geheimnis, das Evangelium der Rettung, da wollen sie reinschauen, was das ist. Dieser Begriff Engel, der dort verwendet wird, dieser Begriff Engel, der da verwendet wird im 1. Petrusbrief, ist der Begriff Angelos. Also hier reden wir nicht von Seraphim, nicht von Cherubim, nicht von den lebendigen Wesen, wir reden von Angelos. Ja? Und da kennen wir einige in der Bibel. Wir kennen zum Beispiel den Michael. Er ist ein Engelfürst. Also er ist in der Hierarchie der Engel ganz oben. Er ist ein Fürst. Und Michael bedeutet, wer ist wie Gott? Wer ist wie Gott? Aber nicht im Sinne einer Frage, ja, wer kann sich mit Gott vergleichen, wer ist genau gleich, sondern im Sinne eines Lobes, einer Anbetung. Wer ist ihm gleich? Niemand. Ja? Michael kommt einige Male in der Bibel vor, ganz gewaltig. Und dann kennen wir noch einen zweiten Engel, der Gabriel. Auch der taucht öfters auf. Ja, und sein Name bedeutet ein starker Gottes oder Gott ist meine Stärke. Gott ist meine Stärke. Ja. Und dann gibt es noch einen, der Engel Gottes. Und das ist ein geheimnisvoller Engel. Die Bibellehrer wissen nicht wirklich, wer das ist. Manche sagen, es ist Christus selber. Ich bin mir nicht sicher. Aber was wir auf alle Fälle sehen bei diesem besonderen Engel Gottes, in Einzahl, es kommt nur einmal vor, wenn er auftaucht, dann ist ganz was Besonderes am Laufen. Ja, dann ist wirklich was los. So, wenn wir jetzt uns damit beschäftigen, die Engel wollen hineinschauen in diese Gnade, dann reden wir von Angelos. Den Engeln, die mit uns Menschen zu tun haben. Nicht mit den Engeln, die mit dem Himmel zu tun haben. Ja? So da ein bisschen die Unterschiede sehen. Und da gehen wir gleich weiter in den Epheserbrief. Und ich finde den Epheserbrief genial. Der ist, wow, könnten wir uns lange beschäftigen. Und der Paulus schreibt über Dinge, die sind nicht einfach. Und der Petrus schreibt ja, der Paulus, die Briefe des Paulus sind nicht einfach. Und wenn das der Petrus schon sagt, dieser Apostel, der mit Jesus unterwegs war und der Dinge mit Jesus erlebt hat, die kein anderer erlebt hat. Und er sagt, Paulus ist schwierig. Dann geht es mir wieder gut. Dann habe ich keinen Stress mehr. Dann kann ich mich entspannen und sagen, okay, ich versuche mal den Paulus zu verstehen. Und ich möchte heute mit euch ein bisschen da reingehen. Gehen wir mal in den Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 10. Epheser, Kapitel 3, Vers 10. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Amen. Gott selbst hat ein Geheimnis, das er jetzt durch die Gemeinde offenbar macht. Nicht er selbst macht es offenbar. Nicht die Engel machen es offenbar. Weil wir haben gelesen, die Engel selber erkennen dieses Geheimnis gar nicht. Die Engel selber wollen dieses Geheimnis erkennen. Und die Gemeinde Gottes soll dieses Geheimnis offenbar machen. Ja. Und da gehören wir dazu, oder? Wir sind Teil der Gemeinde Gottes. Teil der Gemeinde Gottes weltweit und Teil der Gemeinde Gottes durch alle Zeitalter. Von ihrem Beginn vor 2000 Jahren bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommt. Das heißt, durch dich und durch mich möchte Gott der unsichtbaren Welt ein Geheimnis offenbaren. Das bis jetzt verborgen war. Wow. Wow. Und wem will er es zeigen? Das haben wir gelesen. Der unsichtbaren Welt. Ja. Manche Übersetzungen sagen der Himmelswelt. Die Himmelswelt könnte uns ein bisschen in die Irre führen, weil wenn wir diesen Begriff lesen, könnten wir sofort an den Himmel denken. Der Himmel will dieses Geheimnis wissen. Das stimmt aber nicht ganz. Es ist wirklich die unsichtbare Welt. Das heißt, die Welt Gottes will wissen, was dieses Geheimnis ist, die Engel, aber auch die Welt der Finsternis, die Welt Satans. Auch sie wollen dieses Geheimnis erkennen, die Dämonen, die ja gefallene Engel sind, auch sie wollen das erkennen. Und Gott gebraucht uns. Er gebraucht dich und mich. Das heißt, wir wissen mehr als die Dämonen und wir wissen mehr als die Engel. Lass das mal sacken in dich. Nimm das mal auf. Du weißt etwas über ein Geheimnis Gottes, was weder die Dämonen wissen, was auch die Engel Gottes nicht wissen. Aber du weißt es. Wow. Das ist eine Herausforderung. Oder? Da muss man drüber nachdenken. Und ich denke, du das zu Hause, denk mal drüber nach, dass du etwas weißt, was die Engel nicht wissen, aber was sie an dir sehen und von dir erkennen wollen. Und darum der Titel dieser Predigt: Wir werden beobachtet. Engel Gottes und die Dämonen Satans achten auf uns. Sie wollen etwas von diesem Evangelium der Errettung erkennen und verstehen. Sie wollen etwas von der Gnade Gottes erkennen und verstehen. Weil sie haben das nicht. Für die Engel gibt es keine Gnade. Und für die Engel gibt es keine Errettung. Diejenigen, die jetzt bei Gott sind, die bleiben bei Gott. Und diejenigen, die Satan mitgenommen hat, um mit ihm gegen Gott zu rebellieren, die sind gefallen und auf sie wartet das ewige Feuer der Verdammnis. Es gibt keine Errettung, keine Gnade. Engel wissen nicht, was das ist. Ja? Engel wissen, was das Gesetz Mose ist. Und ich habe sie in einem Satz. Halte das Gesetz und du lebst. Übertrittst du das Gesetz, dann stirbst du. Das kennen Engel. Wenn Gott spricht, sind wir gehorsam. Und als Satan sich auflehnte, ist er gefallen. Ja? Und das ist das Gesetz des Mose. Und das verstehen die Engel. Aber jetzt kommen die ganzen Propheten. Und sie reden von Gnade. Sie reden von einem neuen Bund im Geist. Sie reden von Barmherzigkeit. Das verstehen sie nicht. Das Gesetz des Mose verstehen sie. Und dass die Menschen, dass wir Menschen dieses Gesetz nicht halten konnten, dass es uns unmöglich war, das haben sie gesehen. Tausende von Jahren haben sie gesehen. Gott spricht, wir Menschen haben gesagt ja, und wir haben es nicht gehalten. Das verstehen die Engel. Und dann kommt das Gericht Gottes. Das verstehen die Engel. Aber jetzt kommt was Neues. Was passiert jetzt? Jetzt kommt eine Gnade durch Christus, und zwar unabhängig von Mose, unabhängig vom Gesetz und unabhängig vom Judentum. Vom Judentum. Christus kommt zwar durch die Juden, aber die Gnade hat nichts mit dem Judentum zu tun. Sie kommt durch den Heiligen Geist. Und das verstehen die Engel nicht. Das verstehen die Dämonen nicht. Das versteht die ganze unsichtbare Welt nicht. Was passiert hier? Wieso können Menschen sich so radikal verändern? Wieso kann das Herz des Menschen so radikal verändert werden? Wieso können Menschen einem Erlöser folgen, den sie gar nicht sehen? Wie können Menschen eine Liebe zu jemandem haben, den sie gar nicht sehen? Wie können Menschen jemanden gehorchen, den sie gar nicht angreifen können? Was passiert hier? Und wieso verändern die sich? Ja? Was passiert hier? Sie verstehen das nicht. Dieser neue Bund können Engel nicht verstehen, können Dämonen nicht verstehen, kann Satan nicht verstehen. Ja? Und da sehen sie jetzt auf uns. Ja? Und gehen wir nochmal in Epheser, Kapitel 1, Vers 20. Kapitel 1, Vers 20 bis 23. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Wow. Christus ist hoch erhöht. Über jede Macht, über jede Autorität. Sein Thron ist erhoben über alle Himmel. Und sein Name durchdringt alles. Und Engel sehen das und verstehen das. Christus war Gott gehorsam. Das verstehen sie. Und deshalb ging er in das Totenreich und besiegte den Tod, nahm ihm den Schlüssel und stand wieder auf. Das verstehen die Engel. Und dann wird er auf den Thron gesetzt. Der Vater erhebt den Sohn über alles. Ja, alles ist ihm unterworfen. Das verstehen die Engel. Damit können sie was anfangen. Und wir lesen ja in der Offenbarung, sie beten ihn an. Aber jetzt gibt es diese Menschen. Und da passiert etwas Neues. Plötzlich kommt ein Feuer in sie hinein. Plötzlich entsteht eine Verbindung zum Himmel. Plötzlich geht es nicht mehr um Gesetz und um Tod, sondern um Gnade, Barmherzigkeit und Leben. Und plötzlich entsteht zwischen dem Christus, der erhoben ist über alles, eine Einheit mit den Menschen auf der Erde. Ein Geist. Und der Mensch wird mit erhoben. Wir sitzen mit Christus an himmlischen Örtern. Und die Engel schauen, und das verstehen sie nicht. Sagen, was passiert hier? Was ist das für ein Bund? Was ist das für eine Verbindung? Was ist das für ein neues Leben? Was ist das für ein neues Volk? Was tut Gott hier auf der Erde? Sie verstehen das nicht. Das kennen sie nicht. Und jetzt beobachten sie uns. Und zwar nicht nur der Himmel, sondern auch die Finsternis. Sie beobachten uns. Sie sehen auf uns. Und sie wollen diese Gnade in unserem Leben sehen. Sie wollen die Verbindung mit Christus in unserem Leben sehen. Und auch die Dämonen erkennen das. Und es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, die hätte ich gern miterlebt. In Ephesus. Sieben Söhne eines jüdischen Hohepriesters wollen Dämonen austreiben. Und ich denke, in dieser Dämonenaustreibung waren sie relativ erfolgreich, sage ich jetzt mal. Das Ganze spielt sich im okkult-esoterischen Bereich ab. Und da hatten sie viel Geld verdient, waren angesehen, aber sie haben dann einen Fehler gemacht. Sie haben sich gedacht, wir nehmen den Namen Jesus mit hinein in diesen okkulten Dienst des Dämonenaustreibens. Und sie waren nicht die Einzigen, die das getan haben. In der Kirchengeschichte gibt es solche Dinge öfters, ja, wo okkulte Zauberer, Magier versucht haben, den Namen Jesus zu gebrauchen. Ja. Und jetzt gehen diese sieben jungen Männer her und sagen, in den Namen Jesus, denn Paulus predigt, treiben wir den Dämon aus. Wir werden beobachtet. Dämonen leben in der unsichtbaren Welt und sie sehen, ob diese Verbindung zu Christus da ist. Und diese Dämonen in dieser Person, das waren ganz viele, die haben sich diese sieben hohe Söhne des Hohepriesters mal angeguckt. Was haben sie von Christus gesehen? Nichts. Was haben sie vom Heiligen Geist gesehen? Nichts. War da eine Verbindung zum Thron Christi im Himmel? Nein. War da das Licht der Herrlichkeit Gottes in ihrem Leben, die Shekinah? Nein. So haben die Dämonen gesagt, passt mal auf. Ihr sieben. Paulus, den kennen wir. Also von dem haben wir schon gehört. Der treibt hier Dämonen aus, der macht hier viel Wirbel. Jesus, den kennen wir auch. Der hat sie ja besiegt. Aber ihr sieben Schlawiner, ihr sieben Loser, wer seid denn ihr? Was wollt ihr denn hier? Und dann haben die Prügel ihres Lebens bekommen. Und alle sieben mussten nackt aus diesem Haus raus. Und die sind so verprügelt worden. Also ich bin überzeugt, nach 24 Stunden hat die ganze Stadt gewusst, was hier passiert ist. Und ich bin überzeugt, nach diesen 24 Stunden haben diese sieben jungen Männer ihre Koffer gepackt und sind fluchtartig aus Ephesus verschwunden. Die haben sich nie wieder auf der Straße sehen lassen. Bin ich überzeugt. Wir werden beobachtet. Von den Engeln Gottes und von den Dämonen. Ja? Die wissen genau, ob wir in Verbindung mit Christus sind oder nicht. Aber wenn wir diese Verbindung haben, dann lass uns den Namen Jesus gebrauchen. Da ist Autorität drin. Da ist Power drin. Da ist Feuer drin. Da passiert was. Ja, nicht so, so zart und bescheiden. Du hast den Namen Jesus Christus. Ja, benutze ihn. Heil die Kranken. Treib Dämonen aus. Verkündige das Evangelium. Ja. Zwei Bibelstellen habe ich noch für euch. Dann sind wir am Schluss. Der 1. Timotheus Kapitel 5. Und da schreibt der Paulus auch wieder etwas, was ich gar nicht verstehe. 1. Timotheus 5, 21. Ich ermahne dich eindringlich vor Gott, vor Jesus Christus und vor den auserwählten Engeln. Befolge diese Anweisungen unvoreingenommen und ohne jemand zu begünstigen. Wow. Also der Paulus gibt dem Timotheus eine Anweisung. Ein Befehl. Und er sagt ihm viele Dinge, wie er in der Gemeinde mit den Leuten umgehen soll. Und er sagt, mach das genau so, wie ich es gesagt habe. Behandle den einen nicht besser als den anderen. Behandle alle gleich. Egal wie sie aussehen. Egal wie ihr Intellekt ist. Egal wie ihre Ausbildung ist, egal wie viel Geld sie haben, wie ihr Einfluss, ihre Stellung in der Gesellschaft ist, in der Politik, alle gleich. Alle gleich. Und dann sagt er, und das ermahne ich dich. Oh, welcher Pastor traut sich das heute noch sagen? Ich ermahne dich. Vor Gott. Und wenn wir das hier im Zusammenhang lesen, dann meint er den Vater, den Schöpfer, den, der spricht und es geschieht, den, der alles geschaffen hat. Er sagte, vor Gott ermahne ich dich. Und vor Jesus Christus. Erster Sohn. Und dann kommt die dritte Gruppe. Den auserwählten Engeln. Der Begriff Engel hier wieder ist Angelos. Nicht die Seraphim, nicht die Cherubim, nicht die vier lebenden Wesen, die Angelos. Diejenigen, die mit uns Menschen zu tun haben. Und es sind auserwählte Engel. Ich habe das wirklich nachstudiert im Urtext. Und dort steht, es ist eine besondere Gruppe, die für etwas Bestimmtes berufen, ausgesucht und auserwählt wurde. Uns wird aber nicht gesagt, was die Kriterien sind für diese Erwählung. Ja? Es ist nur eine bestimmte Gruppe von Engeln. Ja? Und das finde ich schon wieder interessant. Der Paulus wusste hier wieder etwas, was wir nicht wissen. Und dann gehen wir zu einer Bibelstelle, die wahrscheinlich niemanden von uns betrifft, aber die ich auch interessant finde. Und damit schließe ich dann ab. Und zwar im 1. Korintherbrief. 1. Korintherbrief. In Kapitel 4. Vers 9. 1. Korinther 4, Vers 9. Und hier steht, in Wirklichkeit aber, so scheint mir, hat Gott uns Aposteln einen Platz zugewiesen, wie er niedriger nicht sein könnte. Es ist, als wären wir zum Tod in der Arena verurteilt. Ein Schauspiel für die ganze sichtbare und unsichtbare Welt sind wir geworden, für Engel und Menschen. Und das Wort Engel, das wir hier wieder haben, ist Angelos. Das betrifft jetzt nur die Apostel. Und er sagt, wir sind so erniedrigt. Wir sind ganz unten. Das ist jetzt nicht ganz die Erfahrung, die wir wahrscheinlich mit Aposteln heutzutage haben, oder? Die mit dem Mercedes vorfahren und drei Leibwächtern, dickes Bankkonto und ein Privatflugzeug. Von Erniedrigung ist da nichts zu sehen. Die stehen eher oder schweben über der Gemeinde. Ja. Aber der Paulus sagt, wir sind den Angelos ein Schauspiel geworden. Ja? Damit komme ich wieder zum Thema. Wir werden beobachtet. Und ich habe mich dann gefragt, als ich damit fertig war, wie oder welchen Einfluss hat das jetzt auf mein Leben? Welchen Einfluss hat diese Lehre auf dein Leben? Es gibt Zeiten, wo wir von Menschen beobachtet werden, und es gibt Zeiten, wo wir alleine sind. Es gibt Dinge, die wir im Verborgenen machen, und es gibt Dinge, die wir in der Öffentlichkeit machen. Diese Lehre hier sagt uns, dass es nichts gibt, das wir im Verborgenen tun können, dass es nichts gibt, was wir heimlich tun können, weil wir von den Angelos beobachtet werden, von den Engeln Gottes und bei manchen Dingen sogar von den Dämonen. Und da habe ich schon geschluckt. Okay, Franz. Was hat das für Auswirkungen jetzt? Was tue ich, wenn mich niemand sieht? Was tue ich, wenn ich alleine bin? was mache ich? Wenn ich jetzt aufgrund dieser Lehre weiß, dass ich nicht alleine bin. Ja. Wenn wir mal davon ausgehen, oder wenn wir mal das auf die Seite tun, dass wir sowieso den Heiligen Geist in uns haben, dass sowieso Christus in uns wohnt. Aber dann jetzt noch gelernt haben und gehört haben vom Wort Gottes, dass auch die Engel Gottes uns sehen, dass auch die Dämonen uns sehen. Ja? Also wir können nichts im Verborgenen tun. Ja? Darum sagt die Bibel auch, eines Tages wird alles offenbar. Wow. Okay, Franz. Denk mal drüber nach. Ja, wie lebst du weiter? Was mache ich weiter, wenn ich alleine bin? Und ich denke, die Frage gebe ich auch an dich. Ja, du bist nicht alleine. Du wirst beobachtet. Stell dein Leben darauf ein. Und die Engel Gottes, die können etwas von dir lernen, weil du etwas weißt, was sie nicht wissen. Du stehst über ihnen. Auch wenn das jetzt noch nicht sichtbar ist. Und die Dämonen Satans, die können lernen, dass du mit Christus auf dem Thron sitzt. Eins bist mit dem Herrn. Und dass die Shekinah Gottes, die Herrlichkeit Gottes auf deinem Leben ist. Und du Autorität über die Dämonen hast. Autorität über die Mächte hast. Autorität über sie hast. Über jede Kraft. Beide können das lernen. Die Engel Gottes und die Dämonen. Von dir. Die Frage ist, was lehrst du ihnen? Was sehen sie an deinem Leben? Diese Frage gebe ich dir weiter. Diese Frage beschäftigt mich. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, wirklich ehrlich, nichts beschönigen, dann werden wir vielleicht manche Dinge in unserem Leben ändern müssen. Wir müssen manche Dinge, über die wir reden, anders formulieren müssen. Wir werden vielleicht manche Werke, die wir tun, aufgeben müssen. Und wir werden vielleicht manche Werke, denen wir bisher aus dem Weg gegangen sind, tun müssen. Diese Lehre hier geht an unser Herz, an unser Leben. Da kommen wir nicht vorbei. Aber mein Gebet ist, dass sie auch nicht vorbeigeht. Das soll uns bewegen. Das soll uns ins Gebet treiben. Das soll uns dazu führen, dass wir die Fragen beantworten. Und zwar ehrlich und wahrhaftig. Und dass wir Entscheidungen treffen. Dass wir Dinge tun, die wir bisher nicht getan haben. Und dass wir Dinge lassen, von denen vielleicht gar keiner wissen soll, dass wir sie tun. Amen. Und abschließen möchte ich diese ganze Predigt, indem wir das Abendmahl feiern.